geöffnet. Mikro ist an, oder? Ja, läuft. Das müssen wir alles rausschneiden nachher. Schön, dass ihr dabei seid im Livestream oder in der Aufzeichnung, je nachdem. Schön, dass ihr gekommen seid zum Gottesdienst heute. Das freut mich tatsächlich, dass ihr da seid. Es ist immer schön, vor mehr Leuten zu predigen. Manchmal frage ich mich aber auch, warum mache ich das alles eigentlich hier? Warum mache ich das? Ich weiß nicht, kennt ihr die Frage? Also vielleicht taucht die auch bei so Teenie-Freizeiten auf oder Jungschaft-Freizeiten. Warum mache ich das eigentlich? Wenn die dann wieder, also wisst ihr schon, oder? So Jungschaler. Wenn die halt wild sind, warum tue ich mir das an? Warum bin ich eigentlich hier? Ja, die Sommerpause liegt vor uns und es gehen ein paar Freizeiten los und da geht es einem vielleicht manchmal so. Und ich will uns die Antwort auf diese Frage heute ein Stück weit vorwegnehmen und uns aber auch ein bisschen weiter reinführen in den Bibeltext, der steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 9 und ich glaube so ab Vers 16. Also ich gehe so nach und nach ein bisschen dran durch. Übrigens ein super interessantes Kapitel. Ja, 1. Korinther, Kapitel 9, mal durchlesen. Herzliche, wärmste Empfehlung vom Pastor Ihres Vertrauens. Einfach mal machen. Aber wir gucken uns heute ein paar Verse an. Und der Punkt ist, ja, Gott, ist das an? Gott will sie alle. Das ist letztlich die Antwort auf diese Frage. Ja, also Gott will eigentlich alle Menschen erreichen. Gottes Herzensanliegen ist mein Muss. Ja, der Paulus schreibt hier, Vers 16, denn wenn ich Gottes gute Nachricht verbreite, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ich muss sie verkündigen. Wehe mir, wenn ich das nicht tue. Das ist immer spannend, ob die Schrift groß genug ist oder nicht, aber ich glaube, heute passt es, oder? Ja, das ist so der Vers. Wehe mir, wenn ich das nicht tue. Das klingt total streng, finde ich. Ja, also wehe, du gibst das Wort Gottes nicht weiter. Das klingt so hart irgendwie. Aber ich glaube, Paulus meint hier keinen äußeren Zwang, sondern er spricht von einem inneren Drang. Jetzt habe ich euch hier was aufgebaut, aber mir ist dann aufgefallen, dass die Schüssel viel zu groß ist. Deswegen baue ich das nochmal um. Ich versuche nebenher weiterzureden. Das ist natürlich immer auch risky mit so Sektgläsern. Ja, weil die sind viel filigraner. Ich habe das heute Mittag, den gleichen Text, aber eine andere Predigt gehabt, in glatten. Aber da habe ich das gleiche Bild gemacht, ja? Versteht ihr, wie ich meine? Und da hatte ich diese IKEA-Gläser. Kennt ihr diese dicken IKEA-Gläser? Das ist viel einfacher. Aber, wow, die ist gar nicht gerade. Wir kriegen das hin. Das klappt, ich sag's euch. Hoffentlich. Denkt ihr, das hält? Sollen wir es spannend machen? Wir machen es spannend. Ich könnte ja eigentlich auch nur ein Glas hinstellen, würde ja auch funktionieren, aber dann wäre es nicht so spannend. Wisst ihr, ich glaube, Paulus redet von sowas hier, ja? Spannung vor allem. Ja, Gottes Güte kommt in unser Leben und Gott macht uns voll mit seiner Güte. Und dann fließt es sogar über. Also er sagt, ich kann gar nicht anders, ja, als das nicht überfließen zu lassen. Das wird ja immer voller. Das heißt, es kommt von innen raus. Gott macht mich so voll mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe. Habt ihr das da drüben auch gesehen? Ja. Dass das überfließt, das muss raus. Ja? Das ist so die Aussage von Paulus, wie ich sie verstehe hier an dieser Stelle. Ja, also es ist nicht so ein äußeres, wie mir, wenn ich es nicht mache, dann kommt aber der liebe Gott aber mit der Rute, ja, sondern es ist so ein, Gott macht mich so voll, dass das überfließt. Ich kann gar nicht anders, wie mir, wenn ich versuchen würde, das für mich zu behalten. Ja, das sprudelt doch über. Das Wasser, das Gott uns gibt, ist doch lebendig. Das ist doch ein Sprudel, das ist doch kein totes, stilles Wasser irgendwie, wo abgestanden in der Regentonne gestanden ist. Das ist doch ein lebendiges Wasser. Und es muss auch lebendig bleiben. Damit es lebendig bleibt, muss das fließen und fließt es über. Jesus sagt, ich gebe euch lebendiges Wasser. Und diese Güte Gottes, die kommt da in unser Leben und sie lässt uns übersprudeln und es will nach außen. Und das ist Gottes Herzensanliegen, dass das übersprudelt. Und ihr seht es hier an diesen schiefen Gläsern unten, ja, da ist sogar noch was angekommen. Das heißt, es fließt über zu anderen Leuten. Die Güte Gottes bleibt nicht nur bei uns. Und ich habe das die letzten Male immer mal wieder in Predigten auch davon gehabt. Es ist ja wichtig zu wissen, ja, was ist denn diese Güte Gottes? Was ist denn diese Liebe? Das hört sich alles so ein bisschen abstrakt an manchmal. Also ich empfinde es so zumindest, dass sich das ein bisschen abstrakt hört. Was macht denn Gott in meinem Leben? Was verändert denn Gott in meinem Leben? Und da habe ich uns mal eine Aufzählung mitgebracht, das ist schon ein paar Wochen her, aber vielleicht könnt ihr euch an die erinnern. Ja? Da passieren viele Dinge in unserem Leben. Wir werden geheilt. Heilung können wir durch Gottes Güte erfahren. Von Verletzungen, auch von Streit, von Enttäuschungen. Vergebung und Versöhnung können passieren in unserem Leben. Oder sollen sogar passieren. Ja, das ist ein ganz zentrales Element, über das Jesus immer wieder spricht. Wir werden versöhnt mit Gott und wir werden versöhnt mit unseren Mitmenschen. Wir bekommen eine neue Identität, einen neuen Sinn für unser Leben. Wir finden Friede und Freude und kein Eierkuchen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist nicht flach, Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird nicht alles gut. Aber auch in schweren Situationen, auch in Situationen, die uns nicht so gefallen, ist es so, dass wir Friede und Freude erleben dürfen. Unser Charakter ändert sich. Unsere Lebensweise wird positiv beeinflusst. Das ist eine Zusage, die wir immer wieder in der Bibel finden. Ja, also der Weg Gottes ist ja nicht so, wir bekehren uns und dann warten wir auf den Tod. Ja, dann warten wir auf die Ewigkeit. Nee, es geht ja weiter. Das ist ja ein Weg. Und das Ziel ist, so zu werden wie Jesus. Das steht in der Bibel. Wir sollen so werden wie Jesus. Also ich weiß nicht, ich habe noch ein Stück vor mir. Keine Ahnung, wie es euch geht. Ja? Vielleicht seid ihr schon da. Aber ich glaube, wir haben alle noch ein Stück vor uns. Ja? Also es geht auf Jesus hin. Wir bekommen neue Hoffnung, neue Perspektive für unser Leben. Wir leben als Christen auch gemeinsam. Gemeinde ist wichtig, ja, dass wir uns gemeinsam helfen in unserem Alltagsleben, aber auch in unserem Glaubensleben, dass wir irgendwo Gemeinschaft haben. Sei es heißt in ganz kleinen Gruppen, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Freundschaft vielleicht, in größeren Gruppen, in Hauskreisen, aber auch noch größer darüber raus in der Gemeinde und dann vielleicht auch in einem Bezirk oder einem Verband, ja, dass wir uns da immer wieder auf die Beine helfen. Und dann dürfen wir schließlich auch von den Früchten und Gaben, die der Geist Gottes uns schenkt, profitieren. Ja, die Früchte und Gaben des Geistes, da gibt es mehrere so Aufzählungen im Neuen Testament, die uns zeigen, auch in welche Richtung es geht. Also Paulus zeigt uns da, was gehört denn da dazu? Wie sieht denn so ein Leben mit Jesus aus? Also woran kann ich es denn messen? Ja, geht es in die richtige Richtung oder nicht? Und dann schließlich kommt das alles in der Ewigkeit mal zur Vollendung. Ewiges Leben mit Jesus, wo es keine Vergeblichkeit mehr gibt, keine Trauer mehr gibt, keine Tränen mehr gibt. Wir dürfen Gottes Angesicht sehen, wir dürfen Kinder Gottes sein. Das ist die Perspektive, auf die wir hinleben. Und hier fängt es schon an in dieser Welt. Und diese ganze Güte, die strömt in unser Leben rein. All dieses Gute, was ich jetzt aufgezählt habe, kommt in unser Leben rein. Und das Herzensanliegen Gottes ist es, dass wir eben von dieser Liebe und Güte überfließen und dass alle Menschen erreicht werden. Im Timotheusbrief, habe ich den dabei? Ja. Im Timotheusbrief, 1. Timotheusbrief 2, Vers 4, sagt der Paulus, Gott will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die Wahrheit anerkennen. Ja, oder wenn ihr Lutherdeutsch euch das besser geläufig ist, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ein ganz bekannter Vers. Ne? Also bei uns hing der auf jeden Fall, wenn man Treppe runtergegangen ist, immer hing der so dran. Da hingen so Bibelsprüche, warum auch immer in meiner Kindheit. Titus 3, Vers 3 sagt Paulus, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht etwa, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Ja? Wir gehen als Menschen in die Irre, aber wir dürfen umkehren zu Gott. Und es ist unverdient, dass uns das klar wird. Das ist unverdient. Und dann, ja, können wir uns bekehren? Werden wir neu geboren? Das ist diese Diskussion, die Jesus mit Nikodemus hat. Also wir dürfen nochmal ganz, ganz, ganz von vorne anfangen. Und wir bekommen den Heiligen Geist. Der erneuert uns. Da passiert was in unserem Leben. Der Paulus, ihm ist das halt total bewusst. Ja, also der Paulus sagt, Gott hat mich gefunden, obwohl ich ihn bekämpft habe. Das ist ja schon krass. Der Paulus war ja unterwegs, er hat Christen verfolgt, er wollte Leute ins Gefängnis stecken. Und er sagt, auf diesem Weg hat Gott mich abgeholt. Ist Gott mir begegnet, obwohl ich die Christen eigentlich gehasst habe. Und deswegen sagt er, das hat mich so verändert, dass daraus ein inneres Muss wird, ja, dass da ein inneres Muss geworden ist. Und ich hoffe, dass wir alle das auf, jeder auf seine Weise auch erlebt haben. Ich hoffe, dass ihr das schon erlebt habt, dass Gott euch begegnet ist, dass Gott euch abgeholt hat, dass ihr diese Liebe und Güte und dieses unverdiente Geschenk erlebt habt, dass ihr das angenommen habt. So wie Paulus, vielleicht war er nicht so extrem unterwegs, vielleicht habt ihr keine Christen ins Gefängnis gesteckt. Ja, aber dass ihr diese Veränderung, die mit der Bekehrung einhergeht, dass ihr die erlebt habt. Und wenn nicht, dann kommt mal auf uns zu, dann kommt mal auf mich zu oder auf den Johannes oder auf den Chris oder auf sonst irgendwen und dann lasst uns da ins Gespräch kommen. Die Frage ist ja, es ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs, habe ich das drin, Exkurs, ich glaube, ich habe da eine Folie gemacht. Die Frage, die mich dann eine Zeit lang beschäftigt hat, ist, warum sind denn dann nicht schon alle längst Christen? Müssten doch eigentlich alle Christen sein. Also als Kind habe ich mir das so gedacht, naja, es gibt ja 2 Milliarden Christen auf dieser Welt. Damals gab es noch 6 Milliarden Einwohner auf diesem Planeten. Inzwischen sind es, weiß ich nicht, 8 oder 9 oder so. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn jeder 2 Leute überzeugt, dass sie auch Christen werden, dann kann ja Jesus wiederkommen. Das wäre doch super. Ja, das hat mir total eingeleuchtet und ich habe mich gefragt, warum? Und es ist ja schon die Frage, warum wird nicht jeder Christ, wenn es doch so toll ist und es doch so übersprudelt? Und ich glaube, da haben wir vielleicht 2 Missverständnisse. Ja, ich habe gesagt, es sprudelt über und es läuft auch über und es erreicht auch andere, dieses lebendige Wasser, das wir da in uns haben. Und die Frage ist, naja, ich glaube schon, dass es so ist, dass Menschen das wahrnehmen und dass Leute das gut finden. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine harte Wahrheit. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich da mit auffüllen lassen. Dass es Leute gibt, die sagen, ja, so Gemeinschaft, Kirche irgendwie, das ist super, da komme ich hin. Da lasse ich mich mit auffüllen, ja, da singe ich irgendwie so ein bisschen mit, ja, da mache ich irgendwie ein bisschen mit, bringe ich mich vielleicht ein, spiele ich Gitarre, das ist irgendwie cool, das gibt mir was, ja. Aber nichts gegen Gitarrespieler. Ihr wisst schon, ja, aber da lasse ich, das nehme ich halt mit. Aber die echte Beziehung zu Jesus ist nicht da. Und das ist am Ende die Frage, hast du eine Beziehung zu Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Ich habe bei der Jungschale auch so, ja, wir setzen da ja auch ein Stück weit drauf. Ja, jetzt haben wir es von den Freizeiten. Ah ja, die gehen halt mit wegen der Action und weil es cool ist. Ja? Aber die Frage, die ihr am Ende stellen müsst, auch als Mitarbeiter in den Freizeiten, hey, wie sieht es denn aus, du und Jesus? Das ist jetzt cool, dass du zur Jungschale kommst, das ist cool, dass du in den Jugendkreis kommst, in den Teenkreis kommst. Aber wie sieht es denn aus mit deiner Beziehung zu Jesus? Das ist schon eine Frage, die wir stellen müssen. Ja? Mitlaufen am Anfang, hey super, ich bin total der Vertreter von, ja, erstmal dazugehören und dann weiß ich auch erkennen, was hat es damit auf sich und dann mache ich meinen ersten Schritt mit Jesus. Aber wenn der ausbleibt, dann ist es halt schade irgendwie. Die zweite gefährliche Sache ist vielleicht, dass wir sagen, ja gut, also ich lasse mich schon auffüllen, ja, und ich fließe da auch irgendwie über, aber ich mache das nur für mich. Ja, also ich lasse mich immer direkt von Jesus auffüllen. Das ist super, gar keine Frage. Aber die Beziehung zu Jesus ist eine Beziehung. Es wird immer auch Zeiten geben, die schwer sind. Es wird immer auch Zeiten geben, wo ich zweifle. Es wird immer auch Zeiten geben, wo ich vielleicht einfach im Alltagstrubel untergehe. Und da ist es wichtig, dass wir hier so eine Gemeinschaft sind. Ja, dass ich einen Jugendkreis habe, dass ich einen Hauskreis habe, dass ich eine Gemeinde habe, wo das auch überfließt und wo ich mitgetragen werde, wo ich auch mit aufgefüllt werde, vielleicht durch die Zeugnisse, durch die Begeisterung von anderen. Ja, das gehört nämlich genauso dazu. Es gibt da so ein anderes Beispiel, ja, könnt ihr nachher mal gucken, vielleicht am Lagerfeuer. Ja, es ist dieses Ding so, wenn wir zusammen sind und dann ist ein Feuer da und dann ist eine Glut da, ja, das ist super, das hält sich gegenseitig warm. Und wenn du einen Stock rausziehst und legst ihn abseits hin, der ist irgendwann ist der ausgeglüht. Ja, und das Feuer, die Glut, die große Glut, die ist noch da. Das Feuer hält sich gegenseitig warm. Wie gesagt, im besten Fall habt ihr diese Umkehr gemacht. Ihr habt erlebt, wie gut Gott ist. Und wenn das wirklich in unserem Leben angekommen ist, dann wird das so ein Muss, wie bei Paulus, dass es gar nicht schwer ist. Ja, also ich muss jetzt nicht, weil der Sven von vorne sagt, du musst jetzt aber von deinem Glauben reden, sondern weil es mir ein Anliegen ist, ein persönliches Anliegen. Das, was ich erfahren habe, sollen andere auch erleben. Und ich glaube, das ist auch so das Herz hinter unseren Freizeiten, überhaupt hinter unserem Gemeindeleben. Das ist auch das Herz unseres Alltagsglaubens. Ich rede von Jesus nicht, weil ich muss, sondern weil ich nicht anders kann. Und letztlich, boah, Das mit den Folien, ich muss das nochmal üben. Der Chris sagt mir das auch immer, das ist furchtbar, weil die immer durcheinander sind. So, dann komme ich auch durcheinander. In Glatten habe ich heute, wie gesagt, eine Predigt zum gleichen Text gemacht, da hatte ich gar keine Folien, es hat auch geklappt. Egal, ihr seid ja dabei. Es geht darum, andere Menschen zu gewinnen. In 1. Korinther 9, Vers 19 steht, denn obwohl ich frei und von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht oder im Urtext zum Sklaven gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Das Ziel von Paulus ist also glasklar. Ich habe es gesagt, der Paulus will Menschen gewinnen. Ja? Und er will Menschen gewinnen, ja, von Jesus überzeugen, ja nicht irgendwie, weil er sich in den Mittelpunkt stellen will. Es geht nicht darum, dass er jetzt der tolle Paulus ist, ja, und alle ihn da irgendwie feiern oder so. Er will auch nicht Leute für ein System gewinnen oder für eine Gemeinde gewinnen, sondern für Jesus, für ein Leben mit Jesus. Menschen sollen zu Jesus finden. Wisst ihr, und ist das ja auch schon auch unser zentrales Anliegen. Menschen wollen wir gewinnen. Leute sollen zu Jesus finden. Und wir wollen sie nicht überzeugen von jetzt einem System oder der Gemeinde. Ja, also ich will Menschen für Jesus gewinnen. Die müssen am Ende, stellt euch vor, nicht mal bei der Liebenzeller Gemeinschaft Schopfloch landen. Also ich fände das natürlich toll, ja, weil es ja super. Ich bin ja hier Pastor und ich finde das... Wir haben da eine ganz tolle Ausgewogenheit auch zwischen Jung und Alt und, glaube ich, einer theologischen Mitte. Und hier ist alles, natürlich, ich feiere das total. Ja? Aber es geht nicht drum um eine Gemeinde. Es geht nicht drum um ein System, um einen Prediger oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen. Jetzt ist es passiert. Lebt das Glas noch? Oh, nee, es ist kaputt. Sieht man das in der Kamera, muss ich es erklären. Also die Gläser sind umgefallen. Wir lassen es liegen, ich wische nachher auf. Leute sollen Jesus finden. Das Ziel von Paulus war klar, er will Menschen gewinnen. Ja? Nicht Argumente, sondern Herzen. Mein Eindruck ist, dass außenstehende Leute, die jetzt nichts mit uns zu tun haben, nichts mit den lieben Zellern oder überhaupt eigentlich mit Christen, ja, zu tun haben, dass die oft so den Eindruck haben, dass diese Christen, die wollen halt immer Recht haben. Die wollen immer Recht haben. Die wissen ganz genau Bescheid, wie man leben soll. Und die wissen auch ganz genau Bescheid, welche ethischen Maßstäbe gelten sollen und welche nicht. Und die wissen auch ganz genau, welche Moral in der Politik vertreten werden sollte. Und die wissen auch ganz genau, ja, welcher Humor noch erlaubt ist und welcher schon zu schwarz ist. Ja? Und so weiter. Das ist so der Eindruck nach außen, habe ich oft den Eindruck. Habe ich oft diese Wahrnehmung. Und ich glaube, dass es darum gar nicht in erster Linie gehen sollte. Das ist so ein dauerhafter Diskurs, so eine dauerhafte Diskussion, in der ich mich selber immer wieder finde. Mein Statement ist, meine Überzeugung ist, wir gewinnen Menschen für Jesus. Punkt. Wir gewinnen Menschen für Jesus, für das Eigentliche, das Zentrale. Und dafür müssen wir auch wissen, was ist denn das Zentrale? An was glauben wir eigentlich? Was glauben wir, das unverrückbar wahr ist? Ab wann gilt jemand als Christ und wann nicht? Was ist denn wirklich der Kern unserer Botschaft? Und was ist Theologie außenrum? Was ist Ethik und was ist Glaube? Und ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal so raushaue. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe mir mal ein paar Punkte überlegt, was ist für mich wichtig? Was sage ich, okay, das ist schon wichtig für Glauben. Nee, ich muss ja daran glauben, dass es einen Gott gibt, oder? Also, dass Gott alles erschaffen hat. Weil wenn ich nicht an Gott glaube, dann kann ich nicht an Gott glauben. Versteht ihr, wie ich meine? Ja? Also ich kann dann natürlich sagen, ja Gott, das ist irgendwie vielleicht ein Alien oder sonst irgendwas. Aber dann bleibt ja die grundsätzliche Frage, woher kommt alles? Das beantwortet es nicht. Also wir brauchen einen Ursprung, jemanden, der alles geschaffen hat. Es muss klar sein, ja okay, für einen christlichen Glauben ist irgendwo auch relevant, dass wir getrennt sind. Gott und der Mensch. Der Mensch ist nicht perfekt. Ich sage das ja oft hier. Der Mensch ist nicht perfekt. Das, was die Bibel Schuld nennt, das, was die Bibel Sünde nennt, das, was uns trennt von Gott, das, was wir verbocken in unserem Leben, was wir verbocken in unserer Gesellschaft, das, was einfach nicht rund läuft. Ich meine, das weiß eigentlich jeder, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht heilig sind. Das ist, glaube ich, das, was die Bibel auch meint mit Heiligkeit Gottes, Perfektion. Und dann ist Gott Mensch geworden. Das ist wichtig. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Das ist für den christlichen Glauben zentral. Ne? Deswegen heißt er christlicher Glaube. In Christus wird Gott Mensch. Wisst ihr, es gibt viele Glaubensrichtungen, die von Jesus reden, aber die Jesus anders verstehen. Neulich haben die Zeugen Jehovas bei mir geklingelt. Ganz nette Leute, haben mir einen Flyer mitgebracht und so. Aber wir haben uns jetzt nicht lange unterhalten. Die Zeugen Jehovas glauben auch irgendwie mit Jesus und so, dass der gut war und hin und her. Aber sie glauben nicht, dass Jesus Gott war. Jesus war irgendwie göttlich oder ein hohes Wesen oder sonst irgendwas. Aber das ist ein zentraler Unterschied, wo ich sage, nee, da kommen wir nicht auf eine Spur. Und das ist für mich heilsentscheidend. Jesus Christus ist Gott, der Mensch geworden ist. Ja? Die Moslems reden auch über Jesus. Aber bei denen ist er halt irgendwie ein Prophet. Guter Mann, ja, so einer der ganz großen Propheten. Aber es reicht halt nicht aus, um diesen Schritt hinzumachen zu Gott. Zu einer persönlichen Beziehung. Gott selber wird Mensch. Und er ist am Kreuz gestorben. Also Gott selber nimmt die Konsequenz unserer Gottesferne auf sich. Die können wir nicht selber überwinden, Gottesferne. Wir können noch so gute Menschen sein, wir können noch so toll sein, ja, aber das können wir selber nicht schaffen. Und deswegen muss Gott am Kreuz sterben. Und er ist natürlich wieder von den Toten auferstanden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Weil wenn er tot geblieben wäre, ja, dann wäre er halt ein Scharlatan gewesen. Deswegen müssen wir das auch irgendwie mit reinbringen. Ja. Wir sind aufgefordert, als Menschen von unserem bisherigen Leben umzukehren, ja, also irgendwie auch einen Cut zu machen, zu sagen, ich nehme dieses Geschenk an, dieses unverdiente Geschenk und werde so ein Kind Gottes. Und wenn wir das tun, bekommen wir ewiges Leben. Und Gott lebt in uns, wir bekommen eine Ewigkeitsperspektive. Also das sind so ein paar zentrale Punkte, wir können gerne diskutieren. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas mit draufnehmen? Ich habe darüber nachgedacht, naja, irgendwie auch die Zentralität der Heiligen Schrift ist schon auch noch so eine Sache, wo ich sage, boah, das, ja, weil sonst kannst du ja natürlich auch alles irgendwie noch mit reinnehmen oder so. Sowas wäre vielleicht noch wichtig. Es gibt viele auch Glaubensbekenntnisse, die sich damit auseinandersetzen. Man hat es versucht, immer wieder auch zusammenzubringen irgendwie oder ganz kurz abzukürzen. Ja, da gibt es dann oft so in der Jungschau, ja, ist ja diese Armbändelchen irgendwie mit so fünf so Perlen, ja. Oder The Four, wo das mit so vier Symbolen dargestellt ist. Und natürlich, wie gesagt, die ganzen Glaubensbekenntnisse. Interessanterweise, im Herbst haben wir da mal einen Vortragsabend dazu, ja, wo ihr euch damit auseinandersetzen könnt, hey, was ist mein Glaubensbekenntnis? Was glaube ich denn, was ist zentral? Und wie kann ich das formulieren? Wie kann ich das auch weitergeben? Ja? Also da möchte ich euch einfach schon mal so ein bisschen heiß drauf machen. Ja? Das macht der Christoph mit uns. Und das wird, glaube ich, eine richtig gute Sache. Also kommt da auch, das kündigt man dann nochmal an. Alles andere, ja, alles andere außer diesen zentralen Punkten, das ist Theologie. Das ist Ethik, das ist Moral. Wisst ihr, ich bin ein großer Fan von Theologie. Ich diskutiere super gerne über Theologie. Wir können uns da ganze Abende damit beschäftigen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns mit Theologie beschäftigen. Aber Theologie hilft uns, diese zentralen Punkte besser zu verstehen. Theologie hilft uns, unseren Glauben besser zu leben. Ethik, Moral hilft uns, unseren Glauben besser zu leben. Aber es ist nicht, was uns rettet. Wir können ethisch perfekte Menschen sein, aber vergessen, eine Beziehung zu Gott zu haben, dann bringt es uns alles nichts. Und ich glaube, das ist zentral. Und deswegen ist es eigentlich auch egal, das, was ich vorher gesagt habe, also jetzt kommt der Exkurs langsam zu seinem Ende, deswegen ist es auch nicht zentral, ja, ob jetzt Leute hier zur Liebenzeller Gemeinschaft gehen. Ja, wenn du auf Orgelmusik stehst und sagst, hey, jeden Morgen 9 Uhr oder 10.15 Uhr Orgelmusik, das ist mein Ding. Ja, ich Kirche naheliegender, weil wir stellen unser elektrisches Klavier selten auf Orgel ein. Ja, also dann ist vielleicht Kirche dein Ding. Oder wenn du sagst, hey, Weihrauch, wenn mir der Duft schon in die Nase steigt, das ist mein Ding. Ja, dann diskutiere ich gern mit dir über Heiligenverehrung und dann diskutiere ich gern mit dir über theologische Themen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann such dir eine lebendige katholische Gemeinde und so weiter. Ja? Also das ist dann nicht mehr so das zentrale Element. Wenn du gern von Tür zu Tür gehst, dann frag mich nach Flyern. Ja? Also dann reden wir darüber. Das ist gar kein Problem. Ja? Wie gesagt, Zeugen Jehovas, die glauben nochmal was anderes. Es geht am Ende darum, Menschen gewinnen für Jesus. Und dabei geht es nicht um Selbstverwirklichung oder Recht haben oder Mitgliederzahlen, sondern dass wir Reich Gottes erweitern. Und der Punkt ist, wisst ihr, warum ich das jetzt auch gesagt habe, was ist das Zentrum? Wir gewinnen Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche nicht mit theologischen Argumenten. Also meiner Erfahrung nach. Da kannst du lange diskutieren, da kannst du viel irgendwie über Theologie und über Ethik und über Moral diskutieren, aber du kommst nicht zum Punkt. Sondern Menschen werden für Jesus erreicht mit Liebe und mit Geduld und mit Nähe und Beziehung und Zuhören und Reden und Dasein für die Leute. So erreichen wir Menschen für Jesus. Paulus sagt, Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen, es sind viele alles, um wenigstens einige zu retten. Und er sagt dann weiter, er führt es dann ein bisschen aus, ich bin den Juden Jude geworden. Wenn ich mit Juden unterwegs war, dann habe ich gelebt wie ein Jude, als würde ich das Gesetz, als wäre das noch zentral für mich. Ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden und den Gesetzlosen einer, der nicht unter dem Gesetz steht. Klammer auf, ich stehe ja unter dem Gesetz von Jesus, also nicht gesetzlos in unserem Sinne. Klingt das anstrengend? Ja. Also ich finde sowas anstrengend. Ich finde es anstrengend, diese Vorstellung. Boah, den Schwachen auch ein Schwacher zu werden, ganz ehrlich. Ja, können wir in der Gemeinde nicht lauter High-Performer und Perfektionisten haben und alles toll und bling, bling? Ja, ist es nicht schwer, auch Leute mitzutragen? Ist es nicht schwer, sich auch um andere zu kümmern? Ja, das ist es auch. Aber Paulus sagt, ja, gerade drum. Ich fließe über vor dieser Liebe Gottes. Und ich nehme mich selber zurück, um Jesus groß zu machen. Das ist mir alles der Wert, damit wenigstens ein paar verstehen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Paulus passt sich den Leuten an, nicht um sich anzubiedern, ja, sondern weil er weiß, Menschen hören besser zu, wenn sie sich verstanden fühlen, wenn sie sich ernst genommen fühlen. Wisst ihr, das machen ja Missionare seit eh und je. Ich erinnere mich, in Liebenzell habe ich studiert und da gab es das Missionsmuseum. Ich habe gar keine Ahnung, ob das noch existiert. Ja? Und da konnte man so durchlaufen und da gab es so von vor 120 Jahren von den ersten Missionaren in China, gab es so Gewänder, so chinesische Gewänder und dann hatten die so Hüte und die Chinesen hatten lange Zöpfe oder viele Chinesen hatten damals lange Zöpfe. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber das war damals offensichtlich so. Und die haben hinten so einen Zopf auch dran gemacht an den Hut, ja? Weil die Missionare, bis die dann so lange Haare hatten, wisst ihr, wie ich meine, das hat dann lange gedauert. Die haben sich angepasst, die haben die Sprache gelernt. Und das ist ja erstaunlich, weil vor 120 Jahren dachte ja jeder Europäer noch, wir sind der Gipfel der Zivilisation. Wir sind die Allerbesten, wir sind die beste Kultur, die je irgendwie existiert hat. Das war ja das Mindset damals. Und die Missionare haben gesagt, das ist uns egal. Wir gehen rein in diese Kultur der Chinesen. China-Inlandsmission hieß es ja damals noch. Und wir nehmen das auf uns, damit die Leute uns zuhören. Und das ist ja bis heute so. Also die Missionare, wenn ihr das so ein bisschen verfolgt, die lernen die Sprache und die Kultur. Da gehen Jahre drauf. Die gehen erstmal nach Kanada und dort lernen sie Englisch, dann lernen sie ganz gut die Sprache, lernen sie die Kultur, dann gehen sie in ihr Zielland, dort gehen sie irgendwo in die Hauptstadt, lernen noch mehr Sprache, noch mehr Kultur, vielleicht noch irgendeinen regionalen Dialekt oder noch eine regionale Sprache und dann gehen sie erst in ihr Einsatzgebiet. Da gehen ja Jahre drauf. Warum? Warum machen die das alles? Weil sie diese Menschen erreichen wollen, und zwar wirklich erreichen wollen. Ich war ja bei den Missionaren, diesen amerikanischen Missionaren in Ecuador. Die leben dort mitten im Dschungel. Ja, das sind amerikanische Missionare der Liebenzeller Mission. Könnt ihr mal gucken auf dem Missionsposter, sind die drauf. Und die leben da unter den Awa-Indianern, so heißen die. Und die haben eine wahnsinnig komplexe Sprache und die leben dort wirklich mitten im Busch. Also die Missionare haben erzählt, als sie dort angefangen haben, 10 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher, da hat er keine Straße hingeführt. Die haben sich einen Esel gemietet, alles draufgepackt und sind 2 Tage in den Dschungel reingelaufen, bis sie bei denen waren. Und dann hatten sie dabei so ein 100 Jahre altes Wörterbuch. Also vor 100 Jahren war da schon mal jemand und er hat ein Wörterbuch gemacht. So, das war alles, was sie hatten. Und dann haben sie sich mit den Leuten angefreundet, haben dort eine Hütte gebaut, haben sich mit den Leuten eingelassen, die Kultur gelernt, die Sprache gelernt, angefangen, die Bibel zu übersetzen. Und jetzt könntest du natürlich sagen, also sagen auch viele, ja, die brauchen doch keine Bibel in der Awa-Sprache. Das ist ja wahnsinnig viel Zeit und Energie, die da drauf geht. Warum brauchen die Sprache? Die sollen Spanisch lernen, müssen sie ja eh in der Schule, theoretisch zumindest, ja, sollen die Spanisch lernen, sollen spanische Bibel lesen. Aber jetzt haben wir hier manchmal englische Lieder. Was kriege ich Feedback für englische Lieder? Ja? Ja, und bitte nur mit Untertitel, und sonst versteht es keiner. Ja? Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe nur englische Lieder und ohne Untertitel. Und die Bibel wäre auch noch auf Englisch. So ist es für die. Und jetzt kommt da jemand, übersetzt ihnen das Neue Testament. Boah, was sind die Leute dankbar? Und was nehmen die das ernst? Reingehen in die Kultur, reingehen in die Situation, die Leute ernst nehmen, das ist so wichtig. Ja? Nicht nur von oben kommen und sagen, ja, ich weiß jetzt hier aber ethisch, wie du leben sollst und, ja, und dann sage ich dir die 5 Punkte irgendwie in der Perlenkette und dann bekehrst dich. Nee, wirklich die Leute ernst nehmen, die Kids mitnehmen. Warum? Naja, Auch Jesus macht das ja. Jesus kommt ja in unsere Kultur rein, er wird ja ein Mensch. Er ist ja oben im Himmel und dann kommt er runter und wird Mensch. In unsere menschliche Bedürftigkeit, in unsere menschliche Kultur, das ist der größte Kulturschock überhaupt. Und das Jesus macht uns das vor und wir sollen das auch so machen. Und Paulus sagt, ich mache das auch so, ich will wenigstens einige erreichen. Ich versuche alles zu tun dafür. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Wir sind doch schon in der Kultur, ja? Wir sprechen ja die Sprache, die Kinder sind alle aus Schopfloch oder Iflinge oder sonst irgendwo, ja? Kommen wir ja klar miteinander. Das stimmt schon, aber trotzdem steigt ihr ja in eine Lebenswelt ein. Ja? Wenn ihr jetzt den Bogen nochmal zurückspannen auf die Freizeiten, das ist eine andere Lebenswelt. Der ist kindlich und ist laut und ist wild und ist emotional. Und jetzt sollt ihr den Kindern nicht ein anderes Kind werden, sondern das, was diese Kinder brauchen. Ja, ein Ansprechpartner, eine Autoritätsperson, vielleicht jemand, der zuhört. Ja? Also nicht selber nur Kinder werden, ja? Das wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, sondern das, was diese Kinder brauchen. Ja? Jemand, der mal Scheiß mitmacht oder in einer anderen Situation vielleicht jemand, der mal ein strenges Wort sagt. Das, was die Kinder brauchen, müssen wir ihnen werden. Und dann müsst ihr schauen und dann müsst ihr die Augen offen halten. Was braucht jetzt welches Kind? Wer hängt vielleicht ab? Wer sieht traurig aus? Wer ist da? Wer muss nochmal energielos werden? Und dann mit Liebe in diese Welt der Kinder reinzugehen und der Teens. Und auch wir als Gemeinde, ja, jeder Einzelne von uns, nicht nur in der Freizeit, wir müssen Punkte finden, wo wir die Lebenswelt von Menschen in unserer Umgebung teilen können. Ja, wie kann ich jemanden wirklich ernst nehmen? Wie kann ich die Lebenswelt von jemandem teilen? Wie kann ich da Teil davon werden? Das heißt, ich muss Zeit verbringen mit diesen Leuten. Ich muss sie ernst nehmen, ich muss einladen. Das geht gar nicht anders. Ja? Wir können natürlich Leute, keine Ahnung, zu einer Veranstaltung einladen oder zu einem Gottesdienst und so. Das kann mal so ein erster Schritt sein. Aber am Ende des Tages geht es darum, Zeit zu investieren und in diese Lebenswelt mit reinzugehen. Der Paulus sagt in Vers 24, Paulus sagt in Vers 24, ich lese es vor, wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Ja, wir sollen uns da einsetzen. Wir sollen da Zeit investieren und Ressourcen investieren. Und die Leute aufsuchen an ihrem Ort. Auch wenn die Kultur gleich ist oder wenn die Kultur ähnlich ist. Ich war in Berlin, habe da Missionare besucht. Die machen das direkt in ihrer Umgebung. Ja, die überlegen sich, wo ist jemand, der halt nicht in meiner Kultur, nicht in meiner Lebenswelt ist. Und wenn die zum Döner gehen, gehen die zum Beispiel immer zum gleichen Döner. Weil da verbringe ich Zeit mit dem. Und beim 10. Mal sieht er mich wieder und dann weiß er schon, was ich bestelle. Und dann komme ich mit dem ins Gespräch. Wisst ihr, wie ich meine? Die gehen immer zum gleichen Friseur, weil da baut sich Beziehung auf. Die gehen immer in den gleichen Fußballverein. Und wir haben viele so Orte, da ist es selbstverständlich schon da. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr habt mega den Vorteil alle. Ja, ihr müsst nicht mehr die Sprache lernen, ihr müsst nicht mehr die Kultur lernen, ihr müsst nicht mehr mega Zeit investieren. Ihr seid vielleicht schon in einem Fußballverein. Oder ihr verbringt ja schon Zeit mit Leuten. Oder vielleicht habt ihr schon einen Stammdöner oder so, weiß ich nicht. Und wenn du auf Beziehung aufbaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einfach ins Gespräch kommt über Jesus. Und dass vielleicht dieses Überfließende, dass das was ausmacht, dass das einen Unterschied macht, dass das angenommen wird, dass Leute das aufsaugen und mitnehmen. Das allen, alles werden braucht Opfer, aber es bringt auch große Freude. Wir dürfen nämlich teilhaben an Gottes Werk. Oder sagt das mal so, ich tue alles um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Und das finde ich einen total tollen Gedanken. Wenn ich von Jesus rede, wenn ich mich einsetze, dann bin ich Teil von Gottes Geschichte. Egal, ob hier in meinem Alltag oder auf der Jungschau-Freizeit oder auf der Teenie-Freizeit, wir werden Teil von Gottes Geschichte. Was ist das für eine Ehre? Wie cool ist das denn? Gott will, dass wir mit dabei sind, dass wir mithelfen dürfen. Ihr könnt ja auch alles selber machen. Ihr könnt ja auch allen, die ihr retten will, im Traum erscheinen und sagen, so und jetzt hier, wie sieht's aus? Oder so wie Paulus, ja, allen irgendwie so eine Vision schenken und dann wäre die Sache auch schnell abgehakt. Aber er will uns benutzen. Wir dürfen mitmachen. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und dafür möchte ich jetzt einfach noch beten, dass das passieren darf. In den Freizeiten. Und bei jedem von uns heute. Und wenn ich dann gebetet habe, dann dürfen die Leute, die bei den Freizeiten mitmachen diesen Sommer, egal was ihr da macht, ob ihr da Essen kocht oder Action macht oder Spiele macht oder Nachtwache oder sonst irgendwas, dürft ihr alle nach vorne kommen, dass wir euch mal sehen. Und dann beten der Johannes und ich nochmal ganz speziell für euch. Ich bete noch. Herr Jesus, vielen Dank, dass du da bist und dass wir Teil ja, von deiner großen Mission und Vision sein dürfen, dass wir Menschen von dir weitersagen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neues, lebendiges Wasser schenkst, dass wir überfließen, dass wir das weitersagen wollen, dass es ein innerer Drang wird. Herr Jesus, dafür möchte ich dich wirklich bitten. Manchmal gibt es Zeiten, da ist das gerade nicht so. Und manchmal sind wir abgelenkt und manchmal haben wir zu viel zu tun und manchmal spüren wir dich auch gar nicht. Und dann schenk uns einfach Leute, schenk uns Situationen, ja, die uns auch wieder mit auffüllen, wo wir profitieren dürfen, wo wir uns wieder mitreißen lassen dürfen, damit wir uns wieder voll machen lassen von deiner Güte. Amen. So, jetzt darf ich alle nach vorne bitten, wie gesagt, die mitmachen und ich habe gar keine Ahnung, ob die Bühne reicht. Ja, einfach mutig sein, einfach kommen.